Ich habe wieder so einen Beipackzettel, da kann jeder dann auch mitlesen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser lieber Heiland Jesus Christus. Amen. Wie Peter so diese Psalmliste rumgab, dachte ich, Psalm 1 ist schon belegt. Psalm 2, kennst du nicht. Psalm 3, komm, Morgenlied. Aber mit dem Morgenlied ist das ja immer so eine Sache. Ja, ich habe deswegen den Titel hier so genannt, Morgenstund hat nicht immer Gold im Mund. Und wir werden gleich sehen, je länger ich mich mit diesem Psalm beschäftigte, vorgestern habe ich gedacht, Mensch, schaust doch noch mal nach Luther. Was hat denn der? Er hat eine riesen Sermonreihe von Predigten über die Psalmen gemacht, ein Vorlesungs. Ach, das ist also. Und dann habe ich da so ein bisschen reingelesen und dachte, da muss wieder alles umstricken, wollte ich auch nicht. Aber wir schauen einfach mal. Je mehr ich geguckt habe, desto mehr Brillanten und Edelsteine fand ich. Und da möchte ich euch doch heute ein klein wenig auch mit dran teilnehmen lassen. Mit Psalm 3 beginnt jetzt das, was die Davidspsalmen anbelangt. Das Besondere in diesem Psalm ist eigentlich, dass trotz Anspannung in diesen Psalmen deutlich wird, und nicht nur im Psalm 3, sondern auch weiter die Psalmen, deutlich wird, wie wunderbar die Hilfe Gottes ausschauen kann. Und in 9 Versen wird es nur so andeutungsweise angerissen, und angedeutet. Jetzt wollen wir uns erst einmal den hebräischen Text anschauen. Ich bin an der Uni, zweite Semester Hebräisch jetzt, und da fällt vielleicht erst mal etwas auf. Wollte ich noch nicht. Doch, dann lesen wir erst mal den Text, muss ja auch sein, nicht? Und dann kommen wir zum Hebräischen, dann sieht die Sache dann wieder anders aus, dann bin ich wieder im Vorteil. Also, ihr habt ja jetzt auch den Text vor euch. Wer nicht den Zettel so richtig lesen kann, weil es so klein ist, der schaue bitte hier auf die Tafel. Es heißt da ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Luther überschreibt diesen Vers noch mit ein Morgenlied Davids. Prost Mahlzeit. Und jetzt fängt es gleich an, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Selah. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge Selah. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr! Und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk, Selah. Jetzt haben wir in diesem, jetzt gehen wir mal schön zum Hebräischen. Habe ich da einen PowerPoint drin oder einen Pointer? Wenn ich nervös werde, wird gleich noch viel schlimmer. Also, wir haben in diesem hebräischen Text und im Deutschen hat Luther das immer wieder auch mit Groß Herr übersetzt. Groß H, Groß E, Groß R, Groß R. Und da haben wir im kann man den auch so als herrlich. Gut. Das wird immer besser. Hier oben haben wir schon mal das erste Wort und ich mache gleich mal, wir kriegen es hin. So, jetzt habe ich das hier. Und zwar, das ist das Wort, was hier in diesem Psalm 6-mal vorkommt. Jod, He, Waf, He. Michael, kennst das ja nicht. Und zwar, das ist das Wort, was die Juden nicht ausgesprochen haben. Das steht da. Und es gibt keine Vokale dazu. Die Vokale sind diese kleinen, das Pünktchen da zum Beispiel, das Strichchen, dieser Punkt hier, das Kames, Ja, und das hier, das sind die Vokale, die da drunter sind, die Betonungszeichen. Und dieses Wort weiß man nicht, wie es ausgesprochen wird. Man kann es nur erahnen. Damals gab es noch keinen Kassettenrekorder oder so, dass man gesagt hat, nimm mal schnell auf. Ja. Und deswegen ersetzen die Juden, wenn sie das lesen, die Tora, immer mit einem Ersatzwort. Und zwar dieses Yahweh, entweder mit Elohim oder Adonai. Der Begriff Adonai, Elohim, den haben wir hier. Wenn wir übersetzt haben Gott, dann haben wir hier Weh Elohim, also bei Gott. Das ist der Begriff. Jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie oft kommt dieser Begriff Yahweh im Hebräischen vor. Ganze 6 Mal. Die Zahl 6 bedeutet eigentlich in diesem Tetragramm, dass es die Zahl des Menschen ist. Sie ist eine Zahl unter der 7. Die Zahl des Menschen, die Mühe und der Sorge. Es gibt die Zahl 6 oft in der Bibel. Ich mache nur 2 kleine Beispiele. 6 Stunden, nach der 6. Stunde war die Finsternis bei Jesus. Bis zur 9. Stunde, die Zahl 6. Goliath heißt auf Deutsch der Angreifer, der Typus des Teufels. Wie hoch war er? 6 Ellen und eine Spanne. Es war der Übermensch. Und er hatte eine Waffenrüstung aus 6 Teilen. Wir sehen nicht die Zahl 6. Also, und wenn man noch weiter gucken würde, finden wir überall diese Bezüge. Und trotzdem, trotz aller Schuld und allem Versagen des Menschen, haben wir diesen Gott, der seiner verlorenen Kreatur nachgeht und in Vers 9 Rettung schenkt, wenn wir es schauen. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Der Psalm hat auch noch 3-mal ein etwas anderes Wörtchen. Ich habe das jetzt mit Blau mal umkreist. Selah. Samech, Lamech, Het. Ja, und darunter nachher dann noch Segol und Fatach. Das sind die Vokale. Und dieses Wort haben wir 3-mal hier in diesem Text drin. Augustinus sagt dazu, zu diesem Selah, dass es ja im Text eine Änderung des Gedankenganges oder eine Änderung der Person einleitet. Hieronymus, der Kirchenvater, meint, Selah bedeutet mehr den Zusammenhang vom Höheren und Niederen in den Liedern oder das, wovon gesungen wird. Dass das ewige Dinge seien. Ich nehme einfach mal die Version von Augustinus und sage, dass wir hier schon in diesem Psalm allein die Trinität abgebildet haben. Und zwar bis zum 1., diese 3 Verse, haben wir Gott, den Vater. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Gott ist hier Adonai und das ist der, Elohim, das ist der allmächtige Gott. Yahweh ist der Schöpfergott. Und jetzt sehen wir, dann haben wir den nächsten Vers und wieder am Ende, wir lesen es von rechts nach links, dieses Selah. Und dann heißt es hier, mir kommt Hilfe vom heiligen Berge. Ja, wo ist der heilige Berg? Das ist der Berg Golgatha. Also haben wir hier Christus ein Stück weit verborgen im Alten Testament. Und wenn ich jetzt das letzte Selah hier unten anschaue, ja, dann habe ich hier, bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk, den Heiligen Geist, der Helfer und Tröster ist und der uns segnen will. Und schaut, durch diese Sachen haben wir schon wunderbare Perlen gefunden, die wir hier sehen können. Auch die Trinität ist in einem solch banalen Morgenlied schon vorhanden. Ja, es ist ja ein rührender Psalm, rührend schon durch seine Überschrift. Ein Psalm Davids, da er floh vor seinem Sohn Absalom. Das ist nicht der freundliche Lehrer, wie wir es, ich nehme jetzt mal das Ganze wieder zurück, der freundliche Lehrer, wie es wir im ersten Psalm haben, wohl dem, der nicht wandelt und so weiter. Es ist auch nicht der begeisterte Prophet, der uns im 2. Psalm begegnet, der für Gott kämpft und sagt, alle Feinde wird er vernichten. Hier ist es ein tief gebeugter Vater, von dessen Stimme wir hier vernehmen. Und dieser tief gebeugte Vater, wollen wir einfach ein wenig stehen bleiben, ist der König David. In seinem Lebenslauf, wenn man das so mal sich vergegenwärtigt, von Anfang bis Ende können wir sagen, wen Gott lieb hat, den beschenkt er, oder? Wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Das ist schon wieder so ein Wort. Zucht, nicht? Den züchtigt er. Den nimmt er einfach an die Kandare und lässt ihm das nicht durchgehen, was er sich so einfallen lässt. In seiner Jugend flüchtet David in Wälder und Wüsten. Und dann ist mit dem Ende Sauls ja seine Trübsal noch gar nicht beendet. Das ist ja kein Thema. Und dann am Abend seines Lebens kommt dieser bittere Leidenskelch, der Abfall seines geliebten Sohnes Absalom. Und das war ein ganz bitterer Bodensatz in diesem Leidenskelch. Sauls Spieß rauschte noch an seinem Kopf vorbei, aber dieser Pfeil Absaloms traf sein Herz und hat es mitten zerspalten und getroffen. Die äußerliche Trübsal, die hat er noch auf starken Schultern getragen. Aber dieses Hauskreuz, ich nenne es mal so, das ihm am Abend seines Lebens von Gott noch aufgeladen wurde und von seinem eigenen Fleisch und Blut letztendlich verursacht wurde, das beugt David fast zu Boden. Wir finden diese Hauskreuze, ja, Elternkummer, Familienjammer, immer wieder bei großen Knechten Gottes. Ich denke nur an einen Bruder, war um 1900 auch großer Redner hier in Deutschland, Otto Stockmeier. Und er bekommt vor dem Vortrag auf einer großen Allianzkonferenz ein Telegramm zugesteckt. Und er sagte nachher, ihm ist hier der Atem gestockt. Dort stand drauf, dein Sohn hat Selbstmord gemacht. Das sind Hauskreuze, die schwer zu tragen sind. Aber Gott lädt sie auf und sie dienen uns oftmals so als Gegenpol. Wenn er geistlich große Dinge gibt, dann gibt er auf der anderen Seite ein Kreuz, um uns einfach in der Waage zu halten. Jakob wurde von unbarmherzigen Buben belogen und sein Sohn Josef hat er beweint lange Jahre. David flüchtet in die Verbannung und er weiß nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Und der Herr Jesus sagt ja selbst im Angesichte dieses bitteren Wortes, was er von Judas auch bekommt, der mein Brot ist, der tritt mich mit Füßen. Wie hat mancher Knecht, der viel Segen erlebt hat, auch als Anker diesen Kummer im eigenen Hause gehabt, manch treuer Vater, manch fromme Mutter. Man hat sich jahrelang gemüht um die Kinder, hat ihnen Wohlwollen entgegengebracht und dann sieht man am Ende den Kummer und die Schande, die man miterleben muss. Liebe Gemeinde, vielleicht ist auch bei dir so ein Leid zu Hause. Das zweifache Leid ist ja der Hass von Leuten, die uns nicht wohlwollen. Aber das dreifache Leid ist eigentlich, was uns die Liebsten eigentlich, die wir am Herzen haben, bereiten. Und dann kannst du an diesem Hauskreuzträger David sehen, wie man mit dieser Situation umgehen lernt. Wir wollen erst einmal die Lage dieses bedrückten und unglücklichen Vaters uns ein wenig in diesem Psalm anschauen, bevor wir nachher auf die drei Teile dieses Psalmes eingehen. Wie hat sich alles zugetragen? Absalom, der schöne, geliebte und doch verdorbene und undankbare Sohn. Er hat das Land, er hat sich seinen Anhang gesucht und in Hebron sich zum König krönen lassen. Das undankbare Volk hat natürlich die goldenen Locken dieses Absaloms viel eher gemocht als das graue Haar eines Davids. Und sie haben ganz schnell vergessen, welcher Segen dieser David letztendlich dem Volk gebracht hat. Und so sehen wir, wie wetterwendisch eigentlich die Volkesstimme ist. Wir sehen es ja auch 1000 Jahre später. nicht? Oder vor 2000 Jahren, wie das Volk zuerst geschrien hat, oh, Hosianna, super, alles gut. Und man hat die Palmzweige hingelegt. Und kurze Zeit später schreien sie unisono, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Das Volk jubelt Absalom scharenweise zu. Und dem alten König wird gesagt, das Herz jedermanns in Israel folgt jetzt Absalom. Und David sprach zu seinen Knechten auf, lasst uns fliehen. Hier ist kein Entrinnen mehr vor diesem Absalom. Eine überraschende und auch begreifliche Flucht. Dreierlei hat ihn wahrscheinlich als noch König bewogen. Ich habe es mir mal so überlegt. Einmal der tiefe Schmerz über seinen ungehorsamen Sohn, der im ersten Augenblick seine ganze Kraft zusammenbrechen lässt. Vielleicht war es aber auch noch der viel tiefere Schmerz, der Gedanke, Herr, jetzt richtest du mein Haus. Das, was ich an Bathseba und Uria verbockt habe, suchst du jetzt an mir heim. Und ihr Lieben, es ist nicht zu spaßen mit diesen Dingen. Elias Schrenk sagt, vielfach lässt auch Gott noch einmal unsere Sünden in unseren Kindern uns vorführen. Nicht, weil sie nicht schon vergeben wären, aber dass wir gedemütigt werden. Damit hast du mich verlästert. Und endlich meint er, es soll kein Blut vergossen werden. David floh. Alles andere kannst du im 2. Samuel 15, 16 nachlesen. Und da lesen wir, mit einigen Getreuen zog er weg, barfuß, verhüllten Hauptes. Das Volk heult und jammert, kein Wunder. Über den Bach, wo Jesus nachher auch Jahre später hinübergeht und wie sich die Dinge in Jerusalem gestalten. David unterwegs, nicht auf der einen Seite geht er mit seinen Mannen des Baches, auf der anderen Seite kriegt er jetzt noch eine Ohrfeige hingeknallt. Simei, ein alter Mann, wirft Steine, spottet und ruft ihm zu, du Bluthund. Ja, wir kennen die Geschichte. Und die Begleiter von Abisai und die anderen, die David hier begleiten, sagen, du komm, lass uns den Kopf kürzer machen. Dann ist das Ende mit dem Geschrei. Und David sagt, nein, der Herr hat es ihm geheißen. Und so sehen wir, dass David ein Vorläufer letztendlich ist, dessen, ja, der von sich mit Fug und Recht sagen kann, da er gescholten ward, schalt er nicht. Da ihm gedroht wurde, stellt er es dem anheim, der gerecht richtet. Und am Abend vielleicht, wie er sich dann müde in den Staub gelegt hat, hat er dieses Morgenlied gedichtet. So wie es auch Paul Gerhardt mit Befiehl du deine Wege getan hat, wie er auf der Flucht war und in irgendeiner Herberge am Straßenrand Zuflucht gesucht hat und dort dieses Lied Befiehl du deine Wege gedichtet hat. Wir wollen uns drei Punkte einmal anschauen. Absalom, den immer ich so zärtlich liebte, du bist, der mich so tief betrübte. Er ist verlassen von Menschen. Und jetzt kommt dieses, ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und setzen sich so viele wider mich? Ja, sind viele. Eine schwere Erfahrung für diesen alten König, der sein Volk ja geliebt hat, furchtlos und treu geführt hat. Und unter diesen vielen ist jetzt der Schmerz da. Einer, er nennt ja nicht einmal seinen Namen. Sein Sohn, sein lieber Sohn, er nennt nicht einmal den Namen und doch weiß jeder, worum es sich dreht. Er klagt ihn nicht an, ja, er klagt ihn auch mit Worten vor Gott nicht an. Über die vielen klagt er, aber über den einen nicht. Schau doch dir einmal dieses Vaterherz an, der es nicht übers Herz bringt, dem Sohn zu fluchen oder ihn zu verklagen. Das Vaterherz, das auch über dem verlorenen Sohn sich erbarmt, ist für mich solch ein Hinweis auf Gott, der seinen Sohn letztendlich loslässt und sagt, ich reiß mir alles vom Leib. damit du und ich gerettet werden können. Und er klagt auch den Sohn nicht an. Und der Sohn klagt auch uns nicht an. Und dann kommt dieser Simai, der ihm noch hinterher brüllt. Oh, wie ist das furchtbar. Was muss diesem David hier durchs Herz gegangen sein? Und genauso sehen wir es bei Jesus ja auch, dem das ganze Unglück über den Hals geschüttet wurde. Und man hat ihm ja letztendlich noch mehr als diesem David hier angedichtet. Er hat Gott vertraut, jetzt soll er es doch runterkommen, soll es doch zeigen. Große Sprüche hat er gemacht und nichts. Nichts ist dahinter. Von Gott verlassen sein, das ist noch bitterer für einen Frommen wie für irgendjemand anderen. Aber mit seinem Gottvertrauen zu Schanden werden, das ist die schwerste Demütigung für einen Gläubigen. Und es geht uns ja oft auch so. Wie weit kommt es nicht bei einem gläubigen Herzen? So weit kommt es auch bei David nicht. Wenn es jetzt hier Schluss wäre, würde ich sagen, Mensch, das ist alles so traurig und da bin ich schon gar kein Trost und nichts da. Aber er sagt etwas anderes, dieser David. Und daran, denke ich, müssen wir uns auch ein Stück weit orientieren. Wir dürfen darum bitten, dass dieser Gottesstrom, dieser Segensstrom nicht abreißt und weiterfließt in eine Welt, die am Zerbrechen ist, die voller Bedrängnisse ist. Wie groß ist diese Welt? Denken wir doch an die Kriege, an die Naturkatastrophen. Überall, es wird doch uns täglich eigentlich präsentiert in den Medien. Und auch da gibt es nichts als Zerrissenheit in dieser westlichen Welt. Und in diesem Psalm spricht er aus, ach Herr, zahlreich, ja, zahlreich sind sie. Es gibt keine Rettung bei Gott, nicht? Das sind so diese Sprüche der Entmutigung, die wir auch wieder immer wieder hören. Oh, was muss das für ein Schmerz gewesen sein für den David in dieser furchtbaren Situation. Aber er gibt sich jetzt nicht hin, dieser Angst und dieser Enttäuschung und diesem unten durch, sondern David spricht seine große Not aus vor Gott. Das ist doch das Ungeheuerliche. Und dieses Aussprechen endet auch nicht irgendwo an der Decke. Ja, im Wald, da siehst du gar nicht, wo die Bäume alle sind. Hast vielleicht Eichhörnle was mitkriegt oder so. Nein, dieser Gott hört, wenn wir uns unsere Not dort an dem Platz abladen. Spannungen vielleicht sind es am Arbeitsplatz. Krisen in Ehe und Familie, Angst vor Versagen und Enttäuschungen. Mir sagte einmal ein Kollege, war dann noch in der Schule, im Betriebsrat und so, wir sprachen so ein bisschen tralala, und er sagte, du Thomas, ich habe Angst, dass ich es nicht mehr schaffe. Ich habe erst gedacht, wovon redet er jetzt? Bis ich selbst dann ein, zwei Jahre vorher, bevor man dann so aufhört, dachte, Mensch, da habe ich mich wieder erinnert an das, was der Bruder sagte und dachte, ja, er hat recht. Diese Angst vom Versagen, quälende Sorgen um Menschen, Empfindung von Mangel an Liebe. Oh, lasst uns doch zu Jesus gehen, den großen Lastenträger für all das, was wir in unserem Herzen haben. Lass wir es dort ausschütten. Neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends, heißt es im Psalm 31. Sei mir ein starker Fels und deine Burg, dass du mir helfest. Und manchmal braucht man auch Zeit. Manchmal kann man den Fernseher ausschalten und vielleicht einfach sagen, Herr, ich möchte jetzt mit dir reden. Ich möchte dir die ganze Not meines Lebens hinschreien. Wir haben es vorhin im Psalm 107 gelesen. Viermal steht da, als sie zum Herrn schrien. Luther sagt, ja, wir müssen wieder schreien lernen. Ich meine es nicht am Fußballplatz, sondern zu Gott hin. Dort ist der Platz. Und denk doch ja nicht, dass der irgendwie Stöpsel in den Ohren hat. Er hört dich gut. Ein zweites. Das tröstet im Elend, das heilt die Schmerzen. Bei Jesus gibt's keine verlassenen Herzen. Wie geht David mit dieser Bedrängung um? Ach, Herr, schon dieser Seufzer ist doch eine Befreiung. Stimmt's? Wenn ich das so sagen kann, ach, Herr, David sieht seine verworrene Situation und er sieht sie mit dem Herrn an. Das ist das Entscheidende. Und das macht auch den großen Unterschied zwischen denen, die Jesus nicht haben und denen, die Jesus haben. Wir kommen genau auch in die Krebssituation, in den Stationen hinein, in die Arbeitslosigkeit, in die Todeszelle, dort, wo es dann heißt, ja, es ist jetzt, geht zu Ende. Da kommen wir auch hinein. Aber Jesus ist doch neben uns. Und der Jesus nicht hat, ist bitterlich alleine. Das ist doch das Ungeheuerliche. Wir haben doch einen, der mitgeht, der vorangeht. Wir haben es doch vorhin auch im Psalm 139 von allen Seiten. Weißt du, was es heißt? Rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Also Rundumversicherung haben wir. Das ist unser Zustand. Und so gezielt und so einfach darf man diese Dinge auch, wie David das tut, diesem Herrn Jesus hinlegen. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Nenn doch einfach deine Bedränger beim Namen. Sind es Menschen, manchmal sind es ja auch ganz dunkle, arge Gedanken in unserem Herzen. Das ist ja nicht immer nur, was von außen kommt. Da ist ja auch so viel Dreck und Schmutz in unserem Herzen, dass ich manchmal richtig heule und sage, Herr, nimm das weg, ich will das nicht. Ja, ach Herr, du siehst diese Bedränger. Vielleicht Gefühle der Minderwertigkeit, der Resignation. Diese Bedränger, weißt du was, die haben es immer darauf abgesehen, deine Kraft auf den Boden zu drücken. Das ist das. Dass uns Kraft, Mut und Zuversicht zum Fenster hinausflattert und wir am Boden liegen. Das sind die Bedränger. Und jetzt kannst du durch dieses freimütige Bekenntnis zu deinem Heiland sagen, Herr, du siehst diese Bedränger. Vielleicht ist einer in der Nachbarschaft, der dich nicht mehr anguckt. Oder wer, was auch immer ist, gibt ja so viele Bedränger. Aber wir dürfen sie nennen und seelsorgerlich auch dort abladen. In einem Brief war zu lesen, ich bete darum, dass ich mit ganzer Entschlossenheit den Weg der Nachfolge gehen kann, ohne stehen zu bleiben, ohne zurückzuschauen und ohne irgendeiner Sache zu erlauben, mich aufzuhalten auf dem Weg der Nachfolge. Oft sind es die Kleinigkeiten, die sich einschleichen und mein Vorwärtsgehen mit Jesus nehmen wollen. Dann darf ich mit Paulus sagen, ich vergesse, was dort hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist, Christus, meinem Heiland. Und daran erinnert uns auch immer wieder, dass wir als Bedrängte in der Gefahr stehen. Nicht jetzt nach den Bedrängern kommt die Gefahr, auf Stimmen zu hören, die so sagen wollen, ach du weißt, für dich gibt's keine Hilfe mehr. Ist aussichtslos. Du kannst nichts, du hast nichts, du bist nichts. Ich immer wieder bei meinen Hauptschülern gesehen. Und jetzt brauchen wir doch eine Befreiung aus dieser Not. Vielleicht ist es die Schulklasse, wo du sagst, oh, da rechnet sich nichts mehr. Die sind alle gegen mich. Wenn ich nur ein bisschen Mund aufmache, kriege ich schon den gestopft. Oder am Arbeitsplatz. Da darf ich überhaupt von Jesus nichts sagen, sonst kriege ich gekündigt. Ein Freund von mir aus Amerika sagt, Thomas, wenn ich nur irgendeinen Ton sage am Arbeitsplatz, bin ich weg vom Fenster. Gib auf. Das suggeriert dir der Teufel. Komm, lass doch Jesus fahren. Was soll's? Hiob kennen wir alle. Ein Jakob, lass mich doch gehen. Das haben wir noch im Ohr. Gib auf. Mit solchen Argumenten versucht letztendlich der Teufel Vertrauen und Glaube an Gott zu untergraben. Es gibt keine Hilfe für dich. Aber da müssen wir hellwach werden, weil das die Stimme nicht des guten Hirten ist. Jesus sagt nie, gib auf, schmeiß die Löffel hin, verdrück dich, ja, Abmarsch, brauchst nicht mehr stehen. Nein, das ist die Stimme des Teufels. Wie verhielt sich denn David bei dieser Situation? Er war ja genauso drin. Du aber, Herr, heißt es da. Nicht? Er schaut weg von dem, was ihm so furchtbare Not bereitet. Du aber, Herr, das dürfen wir immer sagen, bist ein Schild um mich her. Der macht eine richtige Mauer drumherum. Wir haben ja viele Leute, nicht auch hier jetzt, die lieben Geschwister, waren wieder auf der Straße, nicht? Und bei diesen, wie heißt DSZ oder Parade da. Und da kriegt man Gegenwind. Da werden die Zettel zerrissen. Da kriegt man Anfeindungen und Androhungen. Aber dann macht Jesus eine feurige Mauer um dich herum, dass du bestehen kannst, auch dort, wo du bist. Luther schreibt dazu, den Dreien stellt er drei gegenüber. Den Bedrängern das Schild, den vielen, die sich wieder ihn gesetzt haben, die Ehre, den Lästerungen und Schmähungen der, der das Haupt aufrichtet. Darum ist er zwar vor den Menschen und nach seinem eigenen Empfinden allein, aber vor Gott und dem Geist mit dem allerreichsten Schutz versehen und nicht allein. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Und wenn du ins Krankenhaus musst, du bist nicht allein. Und wenn du in die Arbeit musst, wo du weißt, Herr, ich weiß gar nicht, wie ich da heute Abend wieder rauskomme, du bist nicht allein. Du bist nicht allein in der Familie. Du bist nie alleine, weil Jesus neben dir steht. Und David weiß, sich auch in diesem Schutz Gottes geborgen. Und das kann uns heute froh machen, bei allen, die auch am Boden liegen. Lasst uns dieses Wort wieder mitnehmen und neu buchstabieren. Du aber, Herr. Und die Angreifer Davids sind ja in Aktion. Die spielen ihre Trümpfe aus und sagen, ach, keine Hilfe bei Gott nicht, das kennen wir ja alles. Und dann spricht er von den vielen, das sind ja nicht nur wenige, nicht nur einige oder ein Einzelner, nein, es sind viele bei ihm hier. Eine erdrückende Übermacht, die sich hier ausbreitet, schreibt Helmut Lampater. Und er tut dort in der, die Bedränger vor dem Herrn ausbreiten. Die Erinnerung an Gottes Zusagen stärken uns, aber du, Herr. Und so tritt David dieser ganzen Feindesmacht entgegen. Ich hatte unlängst mal über David und Goliath gesprochen. Da wird es ja noch krasser, nicht? Diese Unterschiede, die hier da sind. Aber so kommen wir uns ja auch vor. Der Hilferuf ist kein Schrei ins Leere. Nein, der Hilferuf kommt dort am Thron der Gnade an. Hermann Betzel, der begnadete Kirchenvater aus Bayern, schreibt hier in einer Predigt, betet. Durch Gebet weicht der Staub auf der Seele und die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen. Der Mensch wird frei, die Fesseln fallen. Gebet ist der Zusammenschluss mit dem Erlöser. Ole Hallesby notiert dazu noch, beten ist nichts anderes als Jesus in seine Not hineinlassen und ihn bitten, Herr, jetzt sei doch so gut, du bist dafür zuständig. Kann mir nichts geschehen, sagt der Liederdichter, als was er hat ersehen und was mir selig ist. Lasst uns das einfach für uns mitnehmen. Ich liege und schlafe und erwache. Jetzt sind wir schon im Morgengrauen, denn der Herr hält mich. Es kommt auch vor, dass wir morgens aufwachen. Mir geht's manchmal so, und dann wache ich um 3 oder 4 auf und dann dreht sich die Mühle. Hier oben, ja, denkst, oh, mit dem und dem und der Situation hier und dort und so weiter. Auch dafür können wir danken. Und David sagt das, ich erwache, der Herr hält mich. Alle gestern erfahrene Hilfe, und das ist ja unsere Situation, in der wir auch immer wieder sind, meinen wir, die ist vergessen. Ich habe am Abend vielleicht noch ein gutes Wort gelesen und morgens mache ich auf und dann geht schon wieder die Mühle los, was alles so kommt, nicht? Und das verdrängt so das Gebet des Vertrauens. Und dann sagt er, sei mir gnädig, Herr. Mir ist Elend. Heile mich. Herr, in mir ist keine Kraft. Auch das dürfen wir morgen sagen. Die Nächte sind nicht immer alle gleich und wohl dem, der einen guten Schlaf hat. Ja, David erlebt, dass Gott den einsamen Rufer hört und den Schwachen stärkt. Sieh mal wieder zum Staunen, wie der Glaube bei David aktiv wird. Er überlässt nicht den Schmerz und der Enttäuschung das Feld, sondern er hält sich angesichts der Schwierigkeiten an Jesus fest, weil er von ihm gehalten wird. Und das weiß er. Luther sagt noch einmal dazu, das ist der Scopus, oh ja, schweres Wort, das ist die Absicht des Psalmes. Hier macht er seine einzelne Erfahrung zur allgemeinen Regel. Wenn das jetzt nur der David wäre, würde ich sagen, ja, gut, das war halt so eine Käpsele. Ja, aber jetzt wird diese einzelne Erfahrung verallgemeinert, sagt Luther. Die Lehre des Psalms ist also die, dass niemand sich so sehr fürchten oder verzagen soll, es gehe so übel zu, als immer es will. Dann konnte er sagen, ich fürchte mich nicht vor Tausenden von Kriegsvolk. Wir kommen zum Dritten. Gott wendet sich zu der Verlassenen flehen und will nicht ihr Gebete verschmähen. Ja, nicht nur David kann das bezeugen. Wir denken noch einmal geschwind in die Kirchengeschichte Elisa dort bei Dothan. Und auf einmal fällt dem Diener die Kinnlade runter, er guckt zum Fenster raus, ist völlig bleich, sagt Elisa, was hast du denn, Kerl? Guck da raus, lauter Gepanzerte. Ach, sagt Elisa, keine Angst. Der Diener denkt, jetzt dreht er völlig durch, der Elisa. Und dann bittet ganz einfach dieser Elisa, Herr, öffne doch dem Diener die Augen, dass er deine Herrlichkeit sieht. Und schwuppdich sieht er die himmlischen Heerscharen, die um diese Stadt gelagert sind. Ach, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Wie Gott hier eingreift, wie die unsichtbare Welt auf einmal für diesen Diener Realität wird. Und noch dramatischer ist die Lage ja für Daniel. So ausgespielt von diesen neidischen Kollegen, landet er im Zwinger der Löwen und er bleibt dabei. Und dann kommt morgens dieser König und brüllt runter, Daniel! Und er kriegt die Botschaft, mein Engel, mein Gott hat seinen Engel gesandt, dem Löwen den Rachen zuzuhalten. Schaut, Gott ist bereit, auch dir und mir in diesen ganz furchtbaren Situationen zu helfen. Und dann heißt es, du hast alle meine Feinde geschlagen. Gott selber hat eingegriffen. Der Sieg ist nicht Davids Sieg, sondern Gottes Sieg. Gewisser noch als David können wir wissen, wer ist denn der Sieger überhaupt? Wer ist der Sieger überhaupt? Das ist doch Jesus. Er hat die Werke des Teufels zerstört. Das ist das, was gemacht ist. Und darauf wollen wir uns stützen. Blumhardt in seinem Lied sagt, ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn doch hart da niederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende, ja, Jesus siegt. Und bei dem Herrn finden wir Hilfe. Und jetzt heißt es am Ende noch, den letzten Vers hier noch, den Halbvers, dein Segen komme über dein Volk. Wer wie David mit dem Eingreifen Gottes rechnet, macht auch andere auf die Kraft Gottes aufmerksam. Er kann Atmosphären des Friedens mitten im Kampf verbreiten. Und so kann David selbst für die, die am Boden liegen, diesen Segen Gottes weitergeben, den Segen, der sie für sie erbittet. Wo eine segnende Hand ist, sagt Erich Schick, und eingreift, dahinter steht die Unterschrift der Segenshand dessen, der den Segen spendet. Wie geschieht das Segnen in unserem Alltag praktisch? Nur einige kleine Beispiele. Segen ist Kraft zum Verzeihen. Segen ist Kraft zum Lieben. Segen ist Kraft zum Geduld haben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern segnet. Weißt du, wenn ich das jetzt so sage, dann muss ich auch immer sagen, Herr, hilf mir, ich krieg's von mir nicht hin. Ich würde am liebsten, wenn das krumm kommt, mit Eisenbahnschwellen reinhauen. Kennst mich? Aber dann ist es gut, wenn uns das immer wieder gesagt wird. Nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem. Und das ist so ganz anders, wie die Welt denkt und wie wir sonst auch immer denken und wie wir fühlen. Da zerreißt es uns manchmal schier gar. Segnet, die euch fluchen, sagt Lukas. Tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Ja, als Gesegnete sind wir in einem Kraftfeld der Liebe Gottes. Und wenn die Liebe Gottes in dein und mein Herz ausgegossen ist, dann können wir das auch weitergeben. Willentlich, nicht gefühlsmäßig. Willentlich. Herr, ich will den anderen Gutes tun. Watchman Nee sagt noch einmal, und damit schließe ich dann: Vergessen wir aber nicht, dass der Segensstrom durch uns aufgehalten werden kann. Das gibt's auch. Ein paar negativ-kritische Worte, eine falsche Stellungnahme oder das sture Beharren auf einer eigenen Ansicht, eine unwillige Antwort. Und das Strömen des Segens hört auf. Was nutzt es uns dann, wenn wir Recht haben? Und der andere eigentlich merkt, oh, das ist genauso einer wie ein Schwätzer. Er macht so wie die Welt auch. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist. Und ich will auch nicht sagen, dass ich das immer hinkriege. Aber wir brauchen immer wieder diese Ermahnung, den Fingerzeig. Guck doch, das ist eigentlich der Sollwert und da ist der Istwert. Und jetzt gucken wir doch nicht, da ist oft so, es schwankt so. Nicht? Und lass uns doch diesen Istwert ein Stück weit an dem Sollwert, der uns hier vorgehalten wird, angleichen. Und der Herr ist es. Weißt du, Augustinus sagt, und damit schließe ich: Herr, gib mir, was du forderst, dass ich es dir dann wieder geben kann, was du von mir forderst. Amen.